Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German-Hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Die Bedarf einfach extern unterstützt den demografischen Bonus Indonesiens. Laut Präsident Joko Widodo ist die zentrale regionale Synchronisierung Schlüssel für die Entwicklung. Das Weltwasserforum unterstreicht die Rolle der Wasserinfrastruktur für Lebensmittel. Landwirtschaftsminister Indonesien will Beschaffung von Landmaschinen beschleunigen. Indonesien erzielt in den letzten 10 Jahren in verschiedenen Entwicklungsbereichen erhebliche Fortschritte. Indonesien konnte im ersten Quartal sein starkes Wirtschaftswachstum aufrechterhalten. Hören Sie nun die Einzelnen. Die Deckung des Bedarfs an Fahrästen wird den demografischen Bonus Indonesien unterstützen, der voraussichtlich in den nächsten 10 bis 15 Jahren eintreten wird. Wie sagte Präsident Joko Widodo am Montag, den 5. Mai, bei der Eröffnung des spezialisierten medizinischen Ausbildungsprogramms basierend auf dem Hoflehrkrankenhaus RSPPU im Krankenhaus RSAB Harapan Kita in Jakarta. Präsident Joko Widodo sagte, wenn der demografische Bonus realisiert werde, würden in Indonesien 68% der Bevölkerung im produktiven Alter sein. Im Umgang mit dem Mangel an Ärzten und Fachärzten in Indonesien betonte der Präsident, dass die Brücke errichtet werden müssen, unter anderem durch die Mobilisierung von 25 medizinischen Fakultäten in Indonesien und 420 staatlichen Krankenhäusern, um mehr Ärzte auszubilden. Bei dieser Gelegenheit erklärte Präsident Joko Widodo, dass das Verhältnis der Ärzte in Indonesien immer noch bei etwa 0,47 pro 1000 Einwohner liege. Mittlerweile gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO an, dass jedes Land ein Ärzteverhältnis von 1 pro 1000 hat, sodass ein Arzt in einem Land 1000 Einwohner versorgt. Das indonesische Gesundheitsministerium unterstützt durch das Gesundheitstransformationsprogramm 520 Krankenhäuser von insgesamt 3000 Krankenhäusern in Indonesien die Ausbildung von mehr Ärzten und Fachärzten außerhalb der universitären Kanäle auszubilden. Indonesiens Präsident Joko Widodo betonte, dass die Synchronisierung zwischen den Zentren und den Regionen als Schlüssel für jede Entwicklung sofort erfolgen müsse. Die sagte Präsident Joko Widodo am Montag, den 6. Mai, in seiner Anweisung auf der Nationalen Entwicklungsplanungskonferenz im Jakarta Convention Center. Der Präsident nannte ein Beispiel, als die Zentralregierung in den Regionen Dämme sowie primäre Bewässerungssysteme baute, liegen tatsächlich sekundäre und tertiäre Bewässerungssysteme, um Wasser zu den Reisfeldern zu leiten, in der Verantwortung der Regionen. Das wird aber nicht erledigt. Präsident Joko Widodo betonte, alle Entwicklungspolitiken müssen vom Zentrum bis zu den Regionen im Einklang sein. Der Präsident ermahnte auch, dass jeder Entwicklungsplan der zuständigen Ministerien zunächst mit den Regionen besprochen werden muss, um nach der regionalen Bereitschaft zu fragen, die weitere Entwicklung weiter zu verfolgen. Der Präsident forderte, dass der Regierungsarbeitsplan 2025 tatsächlich auf der Grundlage von Programmprinzipien erstellt wird, die im Einklang zwischen dem Zentrum und den Regionen stehen. Das indonesische Ministerium für Bau und Sozialwohnungen, PUPR, gab bekannt, dass die Durchführung des 10. Weltwasserforums in Bali die entscheidende Rolle der Wasserinfrastruktur für die Aufrechterhaltung der Ernährungs- und Energiesicherheit hervorgehoben habe. Der Experte des PUPR-Ministers für Wasserressourcen, Firdaus Ali, sagte, zitiert von Antara, am Montag, den 6. Mai, die Bemühungen zur Stärkung der Rolle der Wasserinfrastruktur wurden durch ein Diskussionsforum über wirksame Strategien für Wasserinfrastrukturmanagement zur Unterstützung der Ernährungssicherheit und Wasserkraftenergieerzeugung einschließlich schwimmender Solarkraftwerke durchgeführt, um die Verwirklichung eines nicht fossilen Energiemixes zu unterstützen. Die politische Integration wurde auch durch die Förderung der politischen Integration zwischen dem Wasser, Lebensmittel und dem Energiesektor diskutiert, um Synergien und Effizienz bei der Ressourcennutzung zu schaffen. Erfolgreiche Wasserinfrastrukturprojekte bei der Unterstützung von Landwirtschaft und Energieerzeugung als Beispiele für andere Länder wurden auch diskutiert. Indonesiens Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman arbeitet mit allen Unternehmen zusammen, die Partner sind, um die Beschaffung landwirtschaftlicher Maschinen zu beschleunigen. Dies dient dazu, die Nahrungsmittelproduktion Indonesien anzukurbeln. Andi Amran Sulaiman sagte in seiner Erklärung, zitiert von Antara, dass er ein Treffen mit allen Unternehmerpartnern abgehalten habe, um den Beschaffungsprozess von landwirtschaftlichen Werkzeugen und Maschinen zu beschleunigen. Der Minister sagte, einige der landwirtschaftlichen Werkzeugmaschinen, die Landwirte wirklich benötigen, sind Pumpen, Handsprühgeräte, zweirädrige und vierrädrige Traktoren. Um die Ernährungssicherheit in Indonesien zu gewährleisten, unternimmt das Landwirtschaftsministerium mehrere strategische Schritte, wie unter anderem die Vereinfachung der Lizenzierung für die Beschaffung von Landmaschinen. Indonesien Minister für Nationale Entwicklungsplanung, PPN, Leiter der Agentur für Nationale Entwicklungsplanung, Bappenas Suharto Manuarfa, erklärte, Indonesien habe in den letzten 10 Jahren in verschiedenen Entwicklungsbereichen erhebliche Fortschritte erzielt. Ich sagte der Minister am Montag, den 6. Mai, bei der Konferenz zur nationalen Entwicklung 2025 in Jakarta. Er fuhr fort, im Zeitraum 2014 bis 2023 habe das Wirtschaftswachstum von 5,01% auf 5,05% gestiegen und die Armutsquote habe von 11,25 im Jahr 2014 auf 9,36 im März 2023 gesunken. Die Bereitstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten hat sie pro Jahr von 1,87 Millionen Menschen im Jahr 2015 auf 4,55 Millionen Menschen im Jahr 2023 fast verdreifacht. In der globalen Ordnung ist der wirtschaftliche Beitrag Indonesiens zur Weltwirtschaft von 2,4% auf 2,5% gestiegen. Dies zeigt den Anstieg der Position Indonesiens von 10. Platz im Jahr 2014 auf 7. Platz im Jahr 2024 basierend auf der Kaufkraftparität. Diese Leistung gilt als besser als die von Ländern wie Brasilien, England und Frankreich. Der Direktor der Asiatischen Entwicklungsbank ADB für Indonesien, Jiro Tominaga, sagte, dass die Stärkung der verarbeitenden Industrie eine der wichtigen Bemühungen sei. Indonesien bis 2045 zu einem entwickelten Land zu machen. Zitiert von Antara am Montag, den 6. Mai 2025, sagte Jiro, auch grüne Wirtschaft und grüne Investitionen müssen weiterentwickelt werden, weil sie nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch die Beschäftigungsmöglichkeiten erhöhen können. Auch die Entwicklungsinfrastruktur muss fortgesetzt werden. Diese verschiedenen Bemühungen werden ein nachhaltiges und langfristiges Wirtschaftswachstum erreichen, gefolgt von Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Liebe Hörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.287,5 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.695,2 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 16.057,5 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sunny bei einer Temperatur von 26 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Thank you.
Komentar behandelt heute das Thema Kandidat für das Amt des Ministers im Kabinett Prabowo-Gibran. Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts, mit der alle Ansprüche der Kläger im Streit um die Präsidentschaftswahl 2024 zurückgewiesen wurden, bereitet sie das Paar Prabowo-Gibran nun darauf vor, seine Assistenten für die Regierung zusammenzustellen, die es für den Zeitraum 2025 bis 2029 leiten wird. Das Paar Prabowo-Gibran wird im Oktober 2025 als Führer der Indonesischen Nation vereidigt. Doch für die Ernennung ist nun die Frage, wer Minister werden wird, ein interessantes Thema. Die Namen der Kandidaten gehen in den sozialen Medien und bei wichtigen Treffen hin und her. Einer der sehr wichtigen Kommentare zum Markt von Ministerkandidaten stammte jedoch vom Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten und Investitionen Luhut Binsar Panjaitan. Seiner Meinung nach muss Prabowo Subianto keine giftigen oder problematischen Personen in sein Kabinett hüllen. Die Aussage von Luhut sorgte für Gesprächsstoff unter politischen Eliten und Beobachtern. Sie vermuten und suchen nach der giftigen Person. Darüber hinaus wird die Stärkung dazu führen, dass die Nationalpartei und die Nationale Erwachsenenpartei PKB eine Koalition bilden. Bekanntlich unterstützen diese beiden Parteien den Präsidentschaftskandidaten Nummer 01. Was toxische Menschen angeht, kann dies überall hinführen, sowohl zu Koalitionsparteien als auch zu Nicht-Koalitionsparteien. Darüber hinaus versteckt sich auch der Duft des Wettbewerbs mit Kandidaten für jede politische Partei im Kabinett Prabowo-Gibran. Sicherlich möchte nicht jede politische Partei ihren Anteil im Kabinett verlieren. Allerdings gibt es mehrere politische Parteien wie die Nationalmandatspartei PAN, denen es nichts ausmacht, die Zahl der Ministerposten im Kabinett zu verlieren, insbesondere durch den geplanten Beitritt von Nasdem und PKB. Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden der PAN, Viva Yoga Mouladi, folgt seine Partei den Ausweisungen des gewählten Präsidenten, da dies das Vorrecht des Präsidenten sei. Unterdessen ist die Demokratische Partei einer der Unterstützer der Koalition nicht besorgt darüber, dass die Zahl der Sitze im nächsten Kabinett reduziert wird. Der Vorsitzende der Partei der Demokraten, Agus Harimurti Yudhoyono, sagte, dass die Demokraten zuversichtlich seien, dass ihr Engagement von den Parteien, die von Prabowo geführte Koalition unterstützen, gut umgesetzt werde. Im Zusammenhang mit der Kartierung und dem Markt für künftige Ministerkandidaten haben viele politische Beobachter den Präsidenten und Vizepräsidenten Prabowo Subianto und Gibran Raka Buming Raka daran erinnert, dass die Bildung eines Kabinetts nicht nur ein Mittel zur Machtteilung ist. Denn wenn es nur auf der Gewalteinteilung basiert, wird es negative Auswirkungen auf die Regierungsgeschäfte haben. Darüber hinaus, wenn die unterstützenden politischen Parteien Kandidaten nominieren, die nicht glaubwürdig sind und Probleme haben, weil sie Menschen wählen, die nach dem Prinzip der Meritokratie ausgewählt werden, wer Verdienste hat. Was also Minister Luhut Panjaitan über giftige Menschen gesagt hat, muss Prabowo als Inhaber des Vorrechts nutzen. Daher sind die Grundsätze der Transparenz, Rechenschaftspflicht, Glaubwürdigkeit und guten Regierungsaufführung von größer Bedeutung bei der Auswahl der Minister, die bei der Durchführung der Arbeit des nächsten Kabinetts helfen werden. Darüber hinaus sind die bevorstehenden Herausforderungen komplexer, da die Gefahr einer Wirtschaftskrise und das Wirtschaftswachstum aufgrund der ukrainischen Krise sowie der Lage im Nahen Osten und des Klimawandels schwächer werden. Das war der Kommentar.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Hier sind einige historische Ereignisse, die am 7. Mai in einigen Teilen der Welt passierte wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen von 7. Mai 1945, als Deutschland den Alliierten kapitulierte. Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 7. Mai 1945 war eine von der Staatsführung autorisierte Erklärung der Wehrmacht am Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Diese Kapitulation beendete auch den Zweiten Weltkrieg in Europa. Die Kapitulation Deutschland wurde durch die Unterzeichnung einer Vereinbarungskunde in Karlsruhe bei Berlin zwischen Vertretern der deutschen Truppen und der alliierten Expeditionstruppen und dem Oberkommando der Roten Armee sowie weiteren Vertretern Frankreich und der Vereinigten Staaten gekennzeichnet. Der Unterziehungsprozess begann am 7. Mai in Reims, denn am 8. Mai wird er als Europäischer Tag des Sieges bezeichnet. Wir werden uns dem Ereignis vom 7. Mai 1949 zu als das Reims-Reugen-Abkommen unterzeichnet wurde. Das Reims-Reugen-Abkommen ist ein Abkommen zwischen Indonesien und den Niederlanden. Diese Vereinbarung wurde am 4. Mai 1949 in Tilburg und schließlich am 7. Mai 1949 im Hotel des Indes in Jakarta unterzeichnet. Der Name des Abkommens wurde von der Leiterin der Delegation beider Länder übernommen, nämlich Muhammad Reim aus Indonesien und Herman van Rooyen aus den Niederlanden. Ziel des Vereinbarung ist es, mehrere Probleme im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit Indonesiens vor der rund diese Konferenz in Den Haag zu lösen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen vom 7. Mai 1992, dem Start der Raumfähre Endeavour. Eine Endeavour-Raumfähre der NASA-Flotte United States Space Agency wurde gestartet. Endeavour war das fünfte und letzte von der NASA gebaute Raumschiff. Nach rund 19 Betriebsjahren beendete die Raumfähre Endeavour am 1. Juni 2011 endlich ihren Flug. Endeavour landete im Kennedy Space Center und wurde später dem California Science Center in Los Angeles gespendet. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Apa saja yang ku inginkan. takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Pasti kau tak peduli. Bila saja yang kuinginkan, kamu rela. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Oh, bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Cintaku, ku tak peduli. Benar cinta mati.
Zizi Nobai uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Digitale Wirtschaft ist eine der Prioritäten der indonesisch-brasilianischen Zusammenarbeit. Indonesien möchte die Zusammenarbeit mit Brasilien in gemeinsamen Schwerpunktbereichen vertiefen, darunter die digitale Wirtschaft. Der stellvertretende Handelsminister der Republik Indonesien, Jerry Sambuaga, brachte dies zum Ausdruck, als den koordinierenden Wirtschaftsminister Erlangga Hartarto zu einem Treffen mit dem brasilianischen Außenminister Mauro Vieira begleitete. Das Treffen fand während des Ministertreffens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD am Freitag, den 3. Mai 2025, in Paris, Frankreich statt. Nach der Pressemitteilung des Handelsministeriums vom Montag, den 6. Mai, ist auf dem bilateralen Konsultationsforum Indonesien-Brasilien im Mai 2020 eine Zusammenarbeit in neu entstehenden Bereichen von gegenseitiger Priorität und operationele acțiuni plene cu 2023-2026 vereinbart worden. Zu Indonesien Schwerpunktsbereichen zählen nachhaltige Landwirtschaft, saubere Energie, die digitale Wirtschaft und der Aufbau einer neuen Hauptstadt. Jerry erklärte, dass Indonesien bei einem Treffen mit Außenminister Mauro Vieira erklärt habe, dass Südostasien einschließlich Indonesien eine zukünftige Agenda für das Wachstum der digitalen Wirtschaft habe. Der Wert des Sektors könne sich bis 2030 auf 2 Billionen US-Dollar verdoppeln. Dieser Wert bietet erhebliche Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Wachstum. Der stellvertretende Handelsminister Jerry sagte, dass Indonesien und Brasilien ihre Aktivitäten in der digitalen Technologie und Innovationskooperation verstärken könnten. Als Vorsitzender von ASEAN 2023 hat Indonesien außerdem eine Vereinbarung zur Entwicklung des ASEAN-Rahmenabkommens zur digitalen Wirtschaft DEFA erhalten, um die Digitalisierung und Interoperabilität voranzutreiben. Als weiterreichendes Handelsland habe Indonesien nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern auch die Verpflichtung, einen regelbasierten multilateralen Handel und Investitionen, einen fairen Wettbewerb und eine integrative und belastbare globale Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Der stellvertretende Handelsminister Jerry glaubt, dass starke Beziehungen zu Brasilien der Schlüssel zum Aufbau guter Beziehungen zwischen Indonesien und Brasilien sind, insbesondere zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Er erklärte, Indonesien habe seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, bei der Stärkung einer globalen Architektur zusammenzuarbeiten, die den Entwicklungsländern gute Dienste leistet. Er fuhr fort, dass Indonesien das Land mit der größten dynamischen Wirtschaft in der Region Südostasien sei und trotz globaler Herausforderungen eine Erfolgsgeschichte mit starker Wirtschaftsleistung vorweisen könne. Der stellvertretende Handelsminister fügte hinzu, dass Indonesien auch seine Unterstützung für die G20-Präsidentschaft Brasiliens in diesem Jahr zum Ausdruck gebracht habe. Unterdessen brachte Außenminister Mauro Vieira seine Unterstützung für den Beitritt Indonesiens zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD zum Ausdruck. Das war unser Indonesien.
Jikalau telah datang waktu yang dinanti, ku pasti bahagiakan dirimu seorang. Ku harap di kau sabar menunggu. Berilah daku waktu untuk wujudkan semua janji ini untukmu. Ku takkan lupa, ku harap di kau sabar menunggu. Ku pasti akan datang untuk kamu. Untaian kata-kata yang ku ucapkan untukmu tak seindah kata cinta yang dia berikan padamu. Namun kau selalu ada di hatiku. Berilah daku waktu untuk wujudkan semua janji ini untukmu. Ku takkan lupa, ku harap di kau sabar. datang untukmu. Waktu yang dinanti ku pasti bahagiakan dirimu seorang. Ku harap di kau sabar menunggu. Ku pasti akan datang untukmu. Ku harap kau sabar tuk menunggu.
Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. In heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen den Touristendorf Pronojiwo in Ossiava vorstellen. Liebe Zuhörer, die nach Lumajang Ossiava reisen, sollten unbedingt das Touristendorf Pronojiwo besuchen. Wenn Sie dieses Dorf besuchen, können Sie gleichzeitig die Schönheit von einem Wasserfall und einem Fluss erfahren. Es liegt in dem Dorf Pronojiwo, etwa 50 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. In dem Touristendorf Pronojiwo können Sie die Schönheit von zwei Wasserfällen sehen. Es sind der Kabut Pelangi Wasserfall und der Blaue Baumwoll Wasserfall. Der Kabut Pelangi Wasserfall entspringt aus dem Auge des Vulkans Semeru. Die Höhe des Wasserfalls beträgt etwa 75 bis 95 Meter. Er wird Kabut Pelangi genannt, weil sich morgens zwischen zwei Felsen vor dem Wasserfall Nebel bildet, der einen Regenbogen darstellt. Um diesen Wasserfall zu erreichen, müssen Sie zunächst 1,4 Kilometer wandern. Dann gibt es noch den Kapas Biru Wasserfall. Dieser Wasserfall ist eine Ansammlung von Bächen, die über ihm liegen. Der Kapas Biru Wasserfall heißt so, weil der Wasserfall, wenn er fotografiert wird, wie blaue Baumwolle aussieht. Die Höhe dieses Wasserfalls beträgt etwa 100 Meter. Vor dem Wasserfall gibt es einen Campingplatz für Touristen, die dort zelten möchten. Um den Wasserfall zu erreichen, muss man vom Parkplatz aus noch 1,3 Kilometer wandern. Neben dem Wasserfall gibt es im Dorf Pronojiwo auch Sumber Telu. Dabei handelt es sich um mehrere Quellen eines Flusses, der unter den Klippen oberhalb des Kapas Biru Wasserfalls entspringt. Sumber Telu hat klares und erfrischendes Wasser. Einer der schönsten Fotoplätze ist die Anordnung von Steinen mit dem Hintergrund mehreren Quellen, die zwischen den Steinen hervorkommen. Der Name Sumber Telu kommt daher, dass in diesem Fluss viele Quellen fließen. Um dorthin zu gelangen, muss man vom Parkplatz aus 300 Meter weit wandern. Für diejenigen, die hier übernachten möchten, gibt es in diesem Touristendorf Gasthäuser im Stil von Hotels oder Luxusresorts. In diesem Homestay-Bereich sind kleine Häuser kreisförmig angeordnet, mit einem ästhetischen Schwimmbad in der Mitte des Homestay-Hofs. Diese modernen kleinen Häuser sind Zimmer mit voller Ausstattung. Das war wunderbares Indonesien mit Touristendorf Pronojiwo in Ostjava. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Reiseziel. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute besprechen wir über das Touristendorf Sugar Penjalin in West Nusa Tenggara. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nach Lombok, West Nusa Tenggara reisen, sollten Sie sich nicht damit abfinden, nur die Schönheit des Berges Rinjani zu genießen, sondern auch die dortigen Touristendörfer besuchen. Eines dieser Dörfer ist das Sugar Penjalin Touristendorf. Dieses Dorf ist in etwa 1,5 Stunden vom internationalen Flughafen Lombok oder in etwa 1 Stunde von Mataram aus zu erreichen. Das Touristendorf Sugar Penjalin verfügt über eine Reihe wunderschöner Strände, die Sie sich nie entgehen lassen sollten, wie zum Beispiel den Sujukstrand und den Sirastrand. Am Sujukstrand und am Patajalitstrand können Sie den Berg Rinjani sehen. Von Sujukstrand und Sirastrand aus können Sie ein Boot mieten, um zum Deich zu fahren oder die Unterwasserwelt zu genießen. Außerdem können Sie am Sujukstrand den Meistern der Holzboote bei der Reparatur oder Herstellung von Touristenbooten zu sehen. Bei dem Besuch im Dorf Sugar Penjalin können Sie auch Lombok Wildlife besuchen. Lombok Wildlife bietet verschiedene aufregende Interaktionspakete an, wie zum Beispiel das Baden von Elefanten. Außerdem können Sie durch das 3 Hektar große Schutzgebiet spazieren, das so gestaltet ist, dass es dem ursprünglichen Lebensraum der Tiere so ähnlich wie möglich ist. Diese Aktivität macht bereits sehr viel Spaß. Wenn Sie einen Futterkorb mit Grünkohl, Süßkartoffeln und Früchten für 50.000 Rupiah mitnehmen, können Sie mit freundlichen Elefanten, schönen Vögeln, Hirschen, Orang-Utans und anderen Tieren interagieren. Sie können auch die Jungtiere treffen, die dort geboren wurden. Liebe Zuhörer, das Dorf Rangsod, nicht weit vom Lombok Wildlife Park entfernt, ist berühmt für seinen Bienenzug und die Produktion von Trigonahoni. Diese Bienenart ist sehr klein und stachellos, so dass man sie ohne Bedenken aus der Nähe beobachten kann. Man sagt, dass der von Trigonabienen produzierte Honig 3 bis 4 Mal bessere Eigenschaften als andere Honigsorten hat. Deshalb ist dessen Preis tendenziell höher. Im Gegensatz zu den Bienenstocken der Apisbienen wird der Honig in den Bienenstocken der Trigonabienen in Softtaschen gesammelt, die dem Honig später einen sauren Geschmack verleihen. Diese sauerlich-süße Kombination macht den Trigonahonig ebenfalls einzigartig und eignet sich als besonderes Souvenir aus Nord-Lombok. Das war das Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Aku rela, oh aku selir hatimu untuk selamanya. Oh, aku rela, aku sudah bilang ku kan terus mengagumi, ku kan terus cinta, terus merindumu. Meski kau diam saja, kau diam saja, aku rela. Oh, aku rela bila aku hanya menjadi selir hatimu untuk selamanya. Selir hatimu untuk selamanya. Oh, aku rela, ku rela. Oh, aku rela, ku rela. Oh, aku rela, ku rela.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Programm Musik gegen Bogen. Dieses Mal will ich ein Meisterslied mit dem Titel Petuah Nasihat oder Ratschläge für Sie spielen. Dieses Lied wird von Fadli Lubis gesungen und wurde von H. Jalidar Abdul Rahim komponiert. Wie dessen Titel handelt es sich bei diesem Lied gute Ratschläge, wie zum Beispiel, wie man zuerst denken soll, bevor man etwas sagt, damit man etwas gut sagen kann, ohne mit eigenem Wunsch. Die Buchstörer hier ist ein meistes Lied mit dem Titel Petuah Nasihat von Fadli Lubis. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Yeah.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.